Es gab in meinem Leben bis jetzt zwei wichtige Entscheidungen, die beide dazu führten, alles Vertraute, Heimische hinter mir zu lassen und Richtung Westen zu gehen. Die meisten von euch wissen, dass ich ursprünglich aus Siebenbürgen komme und schon meine ganze Kindheit stand unter diesem Omen: Go West, gib die Hoffnung nicht auf, der Tag kommt, aus dem du dann aus diesem Gefängnis und der Unterdrückung eines unfreien, verlogenen sozialistischen Systems dann ausreisen kannst in den Westen, in das Land deiner Väter, in das Land der Freiheit. Vor 35 Jahren war es dann soweit, kam dieser Tag und wir haben alles hinter uns gelassen und sind nach Deutschland ausgereist. Einige Jahre später, durch den Einfluss und auch das Mentoring meines Vorgängers Ernst Meyer und dem Gründer dieser Gemeinde, haben wir dann noch einmal alles hinter uns gelassen und sind weiter in den Westen gezogen, in die USA, um dann dort Theologie zu studieren. Einige Jahre später, nach dem Theologiestudium, erfolgte dann der Ruf zurück in den Osten. Da haben wir auch nochmal alles zurückgelassen, nicht so viel, aber wir kamen zurück und sind seit damals hier. Welche Gefühle und Gedanken diese Berufung Go West in Mose ausgelöst hat, haben wir vor ein paar Wochen, zwei Wochen hier in der Predigt betrachtet. Und vielleicht erinnert ihr euch noch so an die wichtigsten Stichpunkte aus der Biografie des großen Patriarchen Mose. Mose wird durch die Vorsehung Gottes vor diesem Infantizid, das der ägyptische Pharao an den Hebräern durchführte, wie durch ein Wunder gerettet. Er wird adoptiert von der Tochter des Pharaos und wächst auf und wird geschult in Ägypten, das damals sozusagen das Bildungszentrum der Antike war. Aber während Mose älter wird, merkt er, dass sein eigenes Volk von den Ägyptern unterdrückt wird. Und er kann diese Ungerechtigkeit kaum noch ertragen. In einer prekären Situation handelt er unbedacht, aggressiv. Er erschlägt einen Ägypter, der einen anderen Hebräer verprügelte. Und das war gut gemeint, aber schlecht gemacht. Hatte Folgen. Er muss fliehen vor dem Zorn des Pharaos, landet in der Wüste Midian. Aber gerade Wüstenerfahrungen benutzt Gott, um Menschen zu formen und zu verändern. Dort in der Wüste lernte Mose dienende Demut und willige Unterordnung und er wird verändert, er wird geformt von innen nach außen. Gott bereitet Mose in der Einsamkeit der Wüste für die Zukunft vor. Und dann 40 Jahre später, Mose ist gerade mit seinen Schafen am Berg Horeb unterwegs, brennt ein Dornbusch. Gott offenbart sich durch diesen brennenden Busch. Er spricht zu Mose. Er beruft ihn zum Propheten und beauftragt ihn mit dieser großen Aufgabe, das Volk Gottes aus der ägyptischen Gefangenschaft herauszuführen. Go west, Mose. Geh nach Ägypten und sage dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Und was sagt Mose? O Herr, schon lange habe ich auf diesen Auftrag gewartet. Nein, das sagt er eben nicht. Ganz im Gegenteil. Alle möglichen Ausreden fallen ihm ein. Wer bin ich schon? Ich kann nicht. Ich habe nicht alle Antworten. Ich wirke nicht überzeugend. Ich bin nicht redegewandt. Ich will nicht. Aber alle diese Ausreden, sie gelten vor Gott nicht, denn den Gott beruft, den befähigt er auch. Und letztlich beugt sich Mose unter den Willen Gottes und an dieser Stelle setzt der Abschnitt ein, den wir heute hier gemeinsam betrachten wollen, aus 2. Mose 4, Abvers 18. Ich habe die Botschaft unter das Motto gestellt, Schritte wagen im Vertrauen auf einen großen Gott. Nach der Berufung am Horeb stand vor Mose diese große Herausforderung, Schritte zu gehen, Schritte zu wagen, im Vertrauen auf den Gott, der ihm gerade begegnet war. Das ist doch unsere Herausforderung, liebe Geschwister, Schritte zu wagen im Vertrauen auf unseren Gott, der auch uns begegnet ist, an den wir glauben und den wir lieben und der uns durch sein Wort immer wieder was zu sagen hat, der uns sein Wort gegeben hat. Nicht jeder von uns stand vor der Entscheidung, alles hinter sich zu lassen und in ein anderes Land zu gehen. Aber ich bin sicher, die meisten haben schon Situationen erlebt, in denen sie Altvertrautes hinter sich lassen mussten und ins Unbekannte, ins Unsichere sich hineinbegeben mussten. Eine neue Arbeitsstelle, eine andere Schule, ein Umzug, eine ganz neue Situation bedingt durch eine Diagnose. Und man muss Dinge hinter sich lassen. Die fordern uns ganz schön im Alltag heraus. Sie fordern uns heraus, Schritte zu wagen im Vertrauen auf einen großen Gott. Lass uns also das Wort Gottes lesen und sehen, wie die Geschichte Mose hier weitergeht. 2. Mose 4, Vers 18. Da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, ich möchte zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Jethro sprach zu ihm, geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, dieses Volk ist mein Volk. Es ist mein wertvollster Besitz. Und darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber, Blutbräutigam, wegen der Beschneidung. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündete Aaron alle Worte des Herrn, der ihm gesagt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Und da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israel. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich hin und beteten an. Dieser Text, er beginnt mit der Information, dass Mose sich in respektvoller Weise von seiner Verwandten, von seiner Verwandtschaft verabschiedete. Nach dem Dornbusch-Erlebnis lässt Mose nicht einfach so die Schafe am Horeb stehen und rennt los nach Ägypten, sondern er geht zurück zu seinem Schwiegervater Jitro. Er informiert ihn von seinem Vorhaben, nach Ägypten zurückzugehen. Und dann nimmt er auf eine respektvolle Weise Abschied von seinen Verwandten. Und ich denke, dieser Vers lehrt uns, dass Gottes Ruf uns nicht entbindet von menschlichen Verpflichtungen. Es ist nicht nur höflich, sondern auch einfach nur menschlich, wenn man wegzieht, sich ordentlich zu verabschieden. Jitro legt Mose keine Steine in den Weg. Er respektiert Moses Entscheidung und er gab ihm sogar seinen Shalom mit. Und ich denke, wir können aus diesem einen Vers, aus dieser sehr knappen, vielleicht auch auf den ersten Blick unwichtigen Information Folgendes entnehmen. Wichtige Entscheidungen, die auch andere Menschen betreffen, die müssen sorgfältig kommuniziert und auch abgesprochen werden. In einem gewissen Sinne ist das schlichtweg eine menschliche Verpflichtung, guter Stil, wenn wir so wollen. Und ich glaube, viele unnötige Auseinandersetzungen in der Familie oder auch in der Verwandtschaft ließen sich vermeiden, wenn man miteinander offen kommunizieren würde. Allerdings scheint es so, als ob Mose seinem Schwiegervater, zumindest ist uns das nicht berichtet, dass er seinem Schwiegervater sein Dornbusch-Erlebnis ausführlich erzählt hat. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Das ist so ein bisschen ein Argument of Silence. Die Schrift sagt nichts darüber. Aber wenn Mose dem Jitro tatsächlich nichts von seiner Gottesbegegnung am Horeb gesagt hat, wenn das so wäre, dann kann ich, glaube ich, sogar seine Zurückhaltung verstehen. Es gibt Zeiten, wo es angebracht ist, anderen von seinen geistlichen Erfahrungen und auch göttlichen Führungen nicht alles zu erzählen, weil sie es vielleicht gar nicht verstehen würden. Es ist vielleicht besser, man hält sich da etwas zurück, man bewahrt das für sich. Vielleicht auch deshalb, weil der andere sowieso nicht verstehen würde, wie man das erlebt hat und was einem das bedeutet. Und durch seine unqualifizierten Bemerkungen, da würde das vielleicht sogar verletzend auf einen wirken. Da ist also geistliches Unterscheidungsvermögen gefragt, wenn es darum geht, was wir wem über unsere Erfahrungen mit Gott erzählen. Wie das jetzt genau war zwischen Mose und Tito, das wissen wir nicht genau. Ich wollte das nur so als Klammer hier, als Gedanke einführen, weil es hier im Text nicht eindeutig steht, dass Mose Jitro das alles erzählt hat. Aber eines lässt sich hier schon sehr deutlich erkennen. Unsere Erfahrungen mit Gott, sein Ruf entbindet uns nicht von ganz natürlichen, menschlichen, höflichen Verpflichtungen. Mose geht zurück zu Jitro, er informiert ihn über sein Vorhaben. Ich möchte zurückgehen nach Ägypten. Er will eine harmonische Beziehung in seiner Großfamilie bewahren und so nimmt er ordentlich Abstand. Und das führt uns zu dieser zweiten Sache, die wir hier lernen können. Gute Familienbeziehungen tragen Früchte für die Zukunft. Und wer jetzt die Geschichte schon kennt und ein bisschen so vorausdenkt, wer die ganze Wüstenwanderung schon mal gelesen hat, und ich gehe davon aus, dass ihr das alles schon mal habt, ihr seid ja bibelfest, eure Bibeln schon gelesen, hoffentlich mehr als einmal. Da erinnert ihr euch vielleicht und ihr wisst, dass später Jitro Mose begegnet. Die hatten eine gute Beziehung zueinander. Und wo er schon unterwegs ist in der Wüste, ja, und ihm sehr gute Ratschläge gibt, wie Mose dann auch Leiterschaft weiter delegieren kann, damit er nicht alles selber machen muss und dann ausbrennt. Die Art und Weise, wie Mose hier mit seinen Verwandten umgeht, ist also vorbildhaft und es stellt uns natürlich auch vor die Fragen, wie sieht das bei uns aus? Wie ist unsere Beziehung zu unserer Großfamilie oder zu unserer Verwandtschaft? Gibt es Verwandte, mit denen wir im Clinch liegen? Wenn ja, müssen wir uns schon selber auch prüfen, wie viel das an uns liegt, dass das so ist. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Kluges Handeln, weise Entscheidungen oder wenn wir einfachen menschlichen Verpflichtungen nachkommen, kann wesentlich zum Erhalt des Friedens auch in der Verwandtschaft beitragen. Das ist also das Erste, was wir hier sehen. Mose verabschiedet sich von Jitro, der entlässt ihn im Frieden und genau diesen Frieden konnte Mose ganz gut gebrauchen auf seiner Reise, denn das, was ihm bevorstand, das war alles andere als ein netter Urlaub im Land der Pyramiden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mose schon auch seine Ängste und seine Zweifel und seine Unsicherheiten hatte. Ich hätte sie an seiner Stelle auf jeden Fall gehabt. Hoffentlich war diese Begegnung da in der Wüste nicht nur eine Fata Morgana. Wie wird das sein mit dem Pharao? Und überhaupt wird das Volk auf mich hören? Ich finde es so beeindruckend, wie das Wort Gottes uns hier indirekt sagt, dass Gott um die Sorgen des Patriarchen wusste. Denn Mose hatte seine Zelte noch nicht abgebrochen, als Gott wieder zu ihm redete. Und dieser zweite Gedanke, der mir in diesem Text sehr gut gefällt, Gott ist besorgt, wenn wir uns Sorgen machen. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. Mose, mach dir keine Sorgen, wenn du nach Ägypten gehst. Der Pharao, der dir nach dem Leben trachtete, der liegt schon mumifiziert in einer Pyramide. Der kann dir nichts mehr antun. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses bestätigende Wort von Gott Mose so richtig ermutigt hat. Vielleicht hat Mose auch schon diese Sache gewusst. Aber sie von Gott nochmal zu hören, das hat ihm in dieser Situation gut getan. Liebe Geschwister, unser Gott ist besorgt um uns. Er ist besorgt um uns, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir unsicher sind. Und er will, dass wir alle unsere Sorgen, und jetzt sind wir wieder bei diesem Gedanken von der Anmoderation, die Frank schon uns zur Begrüßung gesagt hat, er will, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen. So fordert uns Gottes Geist durch Petrus auf. In 1. Petrus 5, da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und wie demütigt man sich unter die mächtige Hand Gottes? Wie geschieht das? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er besorgt. Denn er ist besorgt um euch. Er sorgt sich um euch. Das ist Demut. Ich werfe meine Sorgen einfach immer wieder auf ihn. Ich glaube wirklich, wir müssen diese Aufforderung jede Woche hören. Nimm deine Sorgen und wirf sie auf den Herrn, denn er sorgt für uns. Und wenn wir das tun, dann ist das gelebte Demütigung vor Gott, weil wir ihm dann ganz vertrauen. Im Vertrauen auf sein Wort, auf seine gute Führung, wagen wir Schritte in das Ungewisse, in das Dunkle, dorthin, wohin Gott uns berufen hat. Und genau das tat Mose, als er seine Frau und seine Söhne auf einen Esel packte und sich auf den Weg nach Ägypten machte. Aber einen kleinen Nebensatz dürfen wir hier nicht übersehen, Vers 20b. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Am Anfang des Kapitels, Vers 2, da wird dieser Hirtenstecken einfach nur Stab genannt. Jetzt ist daraus der Stab Gottes geworden. Mose hatte mit seinen Augen gesehen, wie dieser Stab sich in eine Schlange verwandelte. Und jetzt hielt er sich an diesem Stab fest. Was denkt ihr? Woran hat ihn dieser Stab erinnert? An Gottes Macht, an Gottes Gegenwart, an sein Wort, was er gesprochen hatte, seine Verheißung. Und vielleicht auch daran, dass Gott Großes bewirken kann mit kleinen Dingen, die wir ihm zur Verfügung stellen. Gott wirkt Großes mit kleinen Dingen, die für ihn verfügbar sind. Dieses Prinzip, das gilt auch für uns. Kleine Dinge in Gottes Hand können Großes bewirken. Wenn du das, was du hast, Gott gibst, kann er daraus was machen. In den Versen 21 bis 23 spricht Gott wieder. Aber was er da sagt, das wirft zunächst mal noch mehr Fragen auf. Mose, wenn du zum Pharao gehst und all die Zeichen tust, zu denen ich dich bevollmächtigt habe, werde ich dafür sorgen, dass das Herz des Pharaos verstockt. Wie bitte? Er wird das Volk nicht ziehen lassen. Wir würden sagen, also Moment mal, Herr, kannst du es nicht ein bisschen unkomplizierter machen? Warum bewirkst du nicht, dass der Pharao ein williges Herz bekommt und das Volk einfach ohne große Probleme und Hindernisse ziehen lässt? Das wäre doch viel einfacher für uns alle. Dass Gott einerseits das Herz des Pharaos verstockte und andererseits der Text uns auch sagt, später dann, dass Pharao selbst sein Herz verhärtete, das bringt uns zu diesem schwierigen Thema der Souveränität Gottes und der Verantwortlichkeit des Menschen. Ich möchte nicht an dieser Stelle da tiefer eingehen, aber was wir hier festhalten wollen, ist Folgendes. Gott hat einen Plan, den wir nicht immer verstehen. Wenn wir etwas planen, dann versuchen wir doch meistens, den einfachsten Weg zu finden und auch zu wählen, den Weg des geringsten Widerstandes. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir denken in menschlichen, linearen, zeitlichen Kategorien. Gott denkt in göttlichen, in ewigen Kategorien. Und durch den Prophet Jesaja sagt er uns, denn meine Gedanken, das sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott hat einen genauen Plan und somit auch ein genaues Ziel für die Schöpfung, für den Menschen, für die Errettung und für das ganze Leben in der Welt. Und Gericht ist Teil seines Planes. Der Plan Gottes, er schließt auch Gericht ein. Und wir verstehen nicht immer diesen Plan. Aber ich denke, wir müssen ihn auch nicht immer verstehen. Viel wichtiger als alles aus diesem Plan Gottes zu verstehen, ist es, diesem Plan Gottes zu vertrauen. Gott ist Gott. Wir sind nicht Gott. Und er weiß, was er tut. Und wenn er mich auch den schwierigeren Weg gehen lässt, wenn er unbeugsame, sture, herrschsüchtige Machtmenschen in mein Leben stellt, die verstockt und verblendet sind, klar, das ist extrem anstrengend, das ist nicht easy, das ist auch manchmal richtig angsteinflößend. Aber auch mit diesen Dingen, da verfolgt Gott damit seine bestimmten Absichten. Und ich muss nicht alles verstehen aus Gottes Plan. Das erwartet Gott auch nicht von mir. Aber was er erwartet und worüber er sich freut, was ihn letztlich auch ehrt, ist, wenn seine Kinder ihm ganz vertrauen. Die nächste Station auf dem Weg nach Westen ist ein etwas seltsames Ereignis. Gott taucht wieder auf und diesmal als eine bedrohende Instanz. Was ist passiert? Mose hat den Midian versäumt, einen seiner Söhne zu beschneiden. Und wir haben gelesen, Gott wollte ihn deshalb töten. Und die Ausleger, die vermuten, dass Mose plötzlich sehr krank wurde. So krank, dass er gar nichts mehr tun konnte. Aber Zippora, sie erkannte sofort, was die Ursache dieser Krankheit war, und sie nimmt einen scharfen Stein, sie beschneidet den Jungen. Und dann warf sie die Vorhaut vor Moses Füßen. Das ist eine Szene, also wenn man das im Kopfkino so sieht, dann denkt man, was für eine verrückte Sache. Ja? Aber das ist eine Handlung, die deutlich machen sollte, dass die Beschneidung jetzt tatsächlich stattgefunden hatte und dass der Gehorsam den Ungehorsam ersetzte. Aber Zipporas Worte hier, du bist mir ein Blutbräutigam, die bleiben irgendwo ein Enigma in der Geschichte. Wir können nur spekulieren, was das zu bedeuten hat. Einige meinen, dass dieser Ausdruck ein Hinweis darauf sein könnte, dass Zippora eine Abneigung gegen die Beschneidung hatte und deshalb dieser Ritus nicht rechtzeitig ausgeführt wurde. Andere nehmen an, dass sie in diesem Akt eine Art Erlösung sah, indem das Blut, welches bei der Beschneidung floss, Mose vor dem Herrn wiederherstellte und sie ihn somit als neuen Bräutigam erhielt. Ich persönlich halte diese Erklärungen für Spekulationen auch nicht so für wichtig. Klar ist, dass Gott seinen Propheten verschonte und auch, dass es wieder eine Frau war, die sein Leben rettete. Es ist interessant in dieser Geschichte, in der Mose-Biografie, es sind immer wieder Frauen, die eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen. Denken wir seine Mutter, seine Schwester, die sah, kombinierte, aktiv wurde, die zwei Hebammen, Schifra und Pua, gell? Dann die Tochter des Pharaos, jetzt seine Frau Zippora. Aber warum war diese Beschneidung so wichtig und was hat uns diese obskure Episode heute noch zu sagen? Nun, die Beschneidung, sie war das äußere Symbol, das Bundeszeichen sozusagen des Judentums. Es galt als Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Davon lesen wir in 1. Mose 17, Verse 10 bis 14. Jeder gottesfürchtige Jude sollte seine Söhne beschneiden, denn die Beschneidung galt als Identifizierungsmerkmal. Jeder Mann, der dieses Zeichen trägt, er gehört zu meinem Volk. Und mein Volk gehört mir. Und weil es mir gehört, ist es abgesondert. Es ist abgesondert von dem Bösen. Es soll ein heiliges Volk sein. Gott hatte dieses Zeichen des Bundes verordnet und Mose hatte das Gebot einfach ignoriert und vergessen, es zu befolgen. Und wir sehen hier in dieser kurzen Episode, das war für Gott kein Kavaliersdelikt, keine Bagatelle. Wie sollte Mose über Gottes Bund mit seinem Volk sprechen? Wie sollte er ihnen klar machen, dass es als Volk abgesondert von dem Bösen heilig leben soll, wenn er selbst in seinem eigenen Haus das Bundeszeichen ignoriert hatte? Da erkennen wir übrigens auch eine wichtige Qualifikation für Leiter. Man kann nicht andere leiten und anderen vorstellen, wenn man seine eigenen Familie nicht richtig vorsteht. Mose konnte das Volk nicht aus Ägypten führen, solange in seinem Leben unbereinigte Sachen oder auch Sünde vorhanden war. Denn Gott kompromittiert nie seine Heiligkeit. Das ist hier mein nächster Gedanke. Das können wir auf jeden Fall aus dieser seltsamen Episode lernen. Wer Gott ernst nimmt, wer ihm nachfolgen will, wer ihm dienen will, der kann sich keine Halbheiten und keine versteckten Geheimnisse leisten. Gott kennt alles und er sieht alles und er ist heilig. Gibt es in deinem Leben einen Bereich, über den niemand Bescheid weiß? Eine ungeordnete Sache, die du einfach ignorierst oder unter den Teppich kehrst, weil es einfach bequemer für dich ist. Vergiss eins nicht, Gott ist immer im Bild und er möchte, dass du aufräumst. Im Hebräerbrief macht uns der Heilige Geist durch den Schreiber Mut. Da lesen wir, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Wie sollen wir es machen? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Noch ein letztes sehen wir hier in diesem Bibelwort. Ich habe es einfach mit dem Satz umschrieben. Gott hält, was er verspricht. Zur Geschichte ist zu nehmen, dass Mose wieder allein ist. Zippora und die Jungs, die kehren zurück nach Midian. Aber Mose begegnet am Berg Gottes seinem Bruder Aaron. Genauso wie Gott es versprochen hatte. Und ich kann mir dieses Wiedersehen, diese Szene sehr gut vorstellen, da in der Wüste. Das muss herzbewegend gewesen sein. Bestimmt haben sie sich umarmt, sich geküsst, sich gefreut. Und vermutlich war Aaron auch der erste Mensch, dem Mose die Geschichte mit dem brennenden Busch erzählte. Vielleicht hat er das auch seiner Frau erzählt. Wir wissen es einfach nicht, aber ah ja, genau. Dem Aaron. Aber die Zippora war nicht mehr dabei. Wir wissen also nicht, ob er diese Information auch der Zippora gesagt hat. Aber dem Aaron berichtet er genau alles, das ist mein Punkt hier. Er erzählt ihm, was Gott ihm gesagt hat, damals durch den brennenden Busch. Und man hat so den Eindruck, diese zwei Brüder, die sind nicht nur miteinander verwandt, sondern die wurden auch Freunde. Und gemeinsam gingen sie da nach Ägypten. Und bevor sie ihre erste Audienz beim Pharao hatten, versammelten sie die Ältesten des Volkes und Aaron redete und Mose bestätigte die Botschaft mit greifbaren Zeichen. Das Volk ist einfach beeindruckt. Es glaubte den Worten Moses, die jahrelange Ausbeutung und Unterdrückung hatte sie buchstäblich in die Knie gebracht. Der Abschnitt endet hier mit einem Anbetungsgottesdienst. Sie warfen sich nieder und beteten an. Und es gefällt mir, wie auch an dieser Stelle die richtige Reihenfolge hervorgehoben wird. Auf was folgt denn die Anbetung der Israeliten? Sie folgt dem Hören der guten Botschaft. Nicht die Zeichen haben die Anbetung bewirkt, sondern die Verheißung, dass der lebendige Gott ihr Elend gesehen hat und gekommen war, um sie zu retten. Wollen wir nicht zu optimistisch über dieses Volk sein? Wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, sehen wir auch, wie sie sich gegen Mose auflehnen und auch Gott anklagen. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, auch wir Christen kennen solche gemischte Erfahrungen. In mancherlei Hinsicht sind wir nicht besser als das Volk Israel. Wir sind alle Menschen, die oft unserer alten Natur, unserem alten, sündigen, selbstzentrierten Wesen gehorchen. Und auch wir sind nie weit entfernt von Versuchung und Versagen. Und dennoch, dieser Abschnitt hier endet damit, dass alles so geschah, wie Gott es gesagt hatte. Mose wagte Schritte im Vertrauen auf den Gott, der ihm begegnet war. Und er stellte seinen Willen unter den Willen Gottes. Und er wurde nicht enttäuscht. Liebe Geschwister, wir werden alle geboren mit diesem starken Wunsch, selber über unser Leben zu entscheiden und unsere Geschichte zu kontrollieren. Unsere gefallene alte Natur, unser alter Wille, er besteht darauf, unabhängig zu handeln. Er will nicht, dass anders jemand, auch nicht Gott, über uns verfügt. Aber als Menschen, die dem lebendigen Gott begegnet sind, die eine Beziehung zu diesem Gott haben, als Menschen, die Jesus kennen und den Geist Gottes haben, wollen wir nicht zurückweichen und unserem alten Willen, unserem alten Menschen gehorchen, sondern im Vertrauen auf unseren großen Gott Schritte wagen. Step by step. Schritt für Schritt. Mose war nicht nur bereit, nach Ägypten zu gehen, hat sich tatsächlich auf den Weg gemacht. Er ist aufgebrochen und wurde dabei geführt. Auch in unserem Alltag ist es wichtig, nicht nur von dem Weg zu sprechen, sondern ihn auch zu gehen. Und jemand hat mal gesagt, Gott mischt die Karten. Und wir müssen spielen. Gott hat einen Plan und wir müssen uns bewegen in diesem Plan. Und an diesem Grundsatz hat sich bis heute nichts geändert. Wir haben also in dieser Botschaft ganz unterschiedliche Gedanken gehört. Und ich erwähne sie noch einmal zusammenfassend. Gottes Ruf entbindet uns nicht von menschlichen Verpflichtungen. Es ist nicht egal, was für Beziehungen wir pflegen zu unserer Verwandtschaft oder zu unserer Großfamilie. Zweitens. Gott ist besorgt, wenn wir uns Sorgen machen. Und deshalb tröstet er uns immer wieder. Er tröstet uns durch sein Wort. Hören wir seine Stimme, wenn wir sein Wort, die Bibel, lesen. Täglich sind wir herausgefordert, uns zu demütigen und unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Drittens. Gott hat einen Plan, den wir nicht immer verstehen. Wenn wir planen, dann planen wir so, dass es keine Umwege gibt. Aber Gottes Plan ist manchmal recht verworren. Und eins müssen wir uns einprägen. Wir sind nicht gefragt, das Unergründliche zu ergründen, sondern Gott einfach nur zu vertrauen. Viertens. Haben wir in dieser etwas dubiosen Beschneidungsgeschichte gesehen, dass Gott seine Heiligkeit nie kompromittiert. Alte Versäumnisse, alte Sünden können lange Schatten werfen. Wir können auf unserem Weg nicht weiterkommen, wenn wir diese Dinge nicht klären und reinigen. Und als fünftes und letztes ging es darum, dass Gott das hält, was er verspricht. Er ist vertrauenswürdig. Mit ihm können wir Schritte wagen hinein in das Ungewisse, in die Unsicherheit, in die Dunkelheit. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo es dir besonders schwer fällt, dich dem dreieinigen Gott auszuliefern? Wenn ja, vielleicht wäre das eine Hilfe, wenn du nach Hause gehst, einfach das schriftlich mal aufschreibst, das festhältst. Und schreibe es einfach so auf, als würdest du Gott einen Brief schreiben. Sprich mit ihm darüber. Sag ihm einfach: Herr, ich will dir vertrauen. Hilf meinem Misstrauen. Wollen wir, liebe Geschwister, auch in diese neue Woche mit dieser Gewissheit gehen, dass Gottes Wort uns auch durch das verworrene Labyrinth unseres Alltags führt, dass seine Liebe uns vergibt und seine Zusicherung uns begleitet, wo wir uns vorwärts bewegen, Schritte wagen im Vertrauen auf unseren genialen, großen Gott. Lass uns beten.